Tja, ist das so? Mit der Zeit gehen ja aber nicht modisch verfallen. Universal Audite Harmonia Mundi, wir haben ja je einen Vertreter der drei Labels in unsere Expertenrunde eingeladen. Was sagen Sie, Stefan Steigleder, als Senior Manager Digital Media, Universal Music Classics und Jazz, zur Kopierschutz-Flop-Analyse unseres Marktbeobachters?
Ja, das ist sicherlich eine richtige Analyse, die da getroffen wurde. Wir haben in der Tat sehr lange an dem Digital Rights Management festgehalten. Momentan ist es tatsächlich so, dass sukzessive auf MP3-Format umgestellt wird. Das wurde letztes Jahr schon von der Deutschen Grammophon vorangetrieben durch den weltweiten Launch des Deutsche Grammophon Download Shops und wird jetzt sukzessive auf unsere gesamten Businesspartner, also unsere Geschäftspartner im digitalen Bereich weiter umgestellt. Und in der Tat muss man sagen, dass das DRM wohl langfristig aufgegeben wird.
Aber Sie haben ja Ihr Vertriebskonzept komplett umgestellt. Wo geht's lang?
Umgestellt würde ich das nicht sagen. Ich würde sagen, es wurde sukzessive erweitert. Wir haben, glaube ich, schon sehr früh, also die Firma Universal Music, sehr früh auf diesen digitalen Vertriebskanal gesetzt. Ich erinnere mich noch an das glamouröse Portal Popfile, was dann auch nach kurzer Zeit wieder eingestellt wurde. Es ist aber in dieser Zeit halt immer so, dass es neue Möglichkeiten ausgetestet werden müssen. Und wenn man auch mal ehrlich ist, dann muss man sagen, dass es lange, lange gedauert hat, bis es überhaupt funktioniert hat mit diesem digitalen Vertriebsweg. Also ich habe schon 1997 an dem ersten Download-Shop in Deutschland für die Deutsche Telekom mitgearbeitet. Und tatsächlich hat es dann bis 1994 gedauert, bis iTunes eigentlich diesen Markt erobert hat. Und eigentlich war es auch nicht iTunes, sondern es war dieses sexy Endgerät, nämlich der iPod, der diesen Weg bereitet hat. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn es das Gerät nicht gegeben hätte. Vielleicht würden wir immer noch darum dümpeln, weil fairerweise muss man ja auch sagen, dass es MP3-Player schon viel länger gab. Aber es brauchte irgendein Endgerät, was am Ende diesen Weg bereitet hat. Und iTunes war da ein großer Player im Markt und hat diesen Markt bereitet für uns. Und dann sind natürlich daraus ganz viele weitere Konkurrenzunternehmen entstanden. Und der Markt ist sehr diversifiziert momentan. Es gibt unheimlich viele unterschiedliche aufgestellte Download-Shops am Markt. Welche jetzt sich am Ende davon behaupten werden, das wird sich mit der Zeit zeigen. Sicherlich gibt es halt ja die großen Player wie Musicload oder halt auch Napster, aber es kommen sicherlich auch noch sehr interessante Anbieter hier in Deutschland auf den Markt, wie beispielsweise Amazon mit ihrem MP3-Shop. Und auch da wird es sich dann zeigen, wie weit halt diese Businesspartner diesen Weg weitergehen können und den digitalen Markt, der ja immer noch nur ein Bruchteil momentan ist. Genau, und ist ein Bruchteil, der aus Umsätze ausmacht. Der ist etwas mehr, aber es ist halt, er kann bei Weitem natürlich nicht die Einbrüche, die es halt im physischen Geschäft gibt, auffangen.
Ich denke mal, es ist auch noch wichtig zu sagen, dass im digitalen Download-Bereich mit den Streams auch noch ein wirklicher Gefahrenpunkt auf uns zukommt, mit den immer stärker anwachsenden Streams, die selbstverständlicherweise im Hintergrund für den Kunden auch aufzunehmen sind, mit denen immer mehr auch schon Metadaten, also die Informationen, welche Musik gerade quasi gestreamt, also das ist das Nachfolgemedium des Rundfunks, diese Metadaten werden mit aufgenommen und liegen dann am Schluss beim Kunden wirklich for free, also ohne irgendeine Zahlung seitens des Kunden vor. Und es ist natürlich eine katastrophale Entwicklung, die da stattfindet.
Wird es denn also einen qualifizierten Klassik-Shop geben? Hat der eine Chance überhaupt? Es gibt Versuche, muss man sagen.
Es gibt in Frankreich Classics FR, glaube ich, habe ich da gesehen. Also es gibt wirklich gute Shops. Allerdings muss man sagen, von denen vielleicht 2-3%, die der Download- und Streaming-Bereich im Moment am Gesamtumsatz macht, sind dann nochmal nur ganz kleine Bereiche den spezialisierten Classic-Shops zuzurechnen. Denn iTunes ist nach wie vor der Platzhirsch, ganz klar.
Fragen wir mal Herrn Blümke von Harmonia Mundi. Ist es für Ihr Label eigentlich wirklich ausgeschlossen, ins Netz zu gehen?
Wir sind schon vertreten, also bei den großen Anbietern, die gerade erwähnt wurden, sind wir durchaus zu finden. Aber es ist eben tatsächlich nur ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz. Und dadurch, dass wir, sagen wir mal, noch ein etwas spezielleres Publikum haben oder auch ausgefalleneres Repertoire, ist dann der Prozentsatz der Leute, die eben wirklich eine CD mit Booklet und allem in der Hand haben möchten oder mit Booklet-Texten, mit Gesangstexten und so weiter, vielleicht noch ein bisschen größer als bei anderen, sodass es bei uns wahrscheinlich noch unter diesem 1 oder 1,5% liegt, die es bei den anderen ausmacht. Bei uns ist dafür allerdings auch kein Rückgang bei den tatsächlich verkauften CDs zu merken. Im Gegenteil. Wir verkaufen von Jahr zu Jahr, die letzten Jahre in Folge, jedes Jahr mehr CDs.
Und dennoch macht Ihnen, Herr Blümke, doch wahrscheinlich die Entwicklung auch ein wenig Sorge, oder?
Das ist natürlich eine beängstigende Entwicklung, denn man darf natürlich nicht vergessen, es geht ja jetzt nicht nur um Labels wie Harmonia Mundi oder andere Independents, denn davon kann natürlich auch der Handel nicht leben. Nur mit dem, was wir produzieren, so schön und wichtig das ist, kann natürlich die ganze Branche nicht überleben, das ist völlig klar. Und wenn der Markt zusammenbricht, brechen natürlich auch automatisch dann die Händler noch stärker weg, als sie das ohnehin schon tun. Wenn aber andererseits das Klassikpublikum, wie wir uns wohl einig sind, doch ein sehr viel konservativeres ist und eben nicht so stark auf Downloads abfährt, wie das vielleicht im Pop-Bereich der Fall ist, haben wir dann ein Problem. Denn diese Leute gehen eben nicht ohne weiteres dann einfach bei iTunes rein und holen sich da, was sie brauchen oder möchten, sondern unter Umständen fallen die dann wirklich weg.
Geben Sie diesem Publikum noch weitere 5 Jahre oder 10, dann ist das Klassikpublikum genauso jung wie jetzt das Pop-Publikum und wird es selbstverständlich in diesem Medium sich umtreiben.
Das tun sie natürlich auch jetzt schon, aber ich merke das durchaus auch bei den Jüngeren. Es gibt ja auch eine gegenläufige Tendenz, nicht nur in der Klassik, dass man zum Beispiel die CD als Produkt wieder aufwertet, dass man Special Editions macht, dass man sie besonders schön, besonders aufwendig mit extra Titeln, mit irgendwelchen Bonustracks oder sonst was versieht oder noch einem DVD-Teil dazu oder sie als Buch-CD rausbringt. Und das beobachtet man sogar ja auch im Pop-Bereich, um es wieder attraktiver zu machen. Im Klassik-Bereich auch. Also das machen wir alle, denke ich. Das ist noch aufwendiger gestaltete Editionen gibt, um auch zu zeigen, die CD ist etwas Besonderes. Und,
aber machen Sie sich damit nicht zum Teil einer Verpackungsindustrie, statt Repertoire zu pflegen, frage ich etwas scharf.
Das ist ja nicht nur, das machen wir gelegentlich. Also wir haben jetzt nicht immer dann ein 500-seitiges Booklet in dreifacher Größe oder sowas.
Es gibt natürlich noch eine inhaltliche Schiene auf der Aufnahmeseite, dies wäre für mich zum Beispiel das Thema Surround. Ja? Das möchte ich nochmal nebenher sagen.
Also ich wollte auch nochmal was kurz dazu beisteuern, weil ich glaube, wenn man diesen digitalen Markt erschließen will, dann muss man den Leuten, den Konsumenten etwas bieten, was einen Mehrwert darstellt. Es bringt, glaube ich, nichts, eine CD 1:1 so ins Netz zu stellen. Und das haben wir schon sehr frühzeitig, glaube ich, erkannt. Und wenn wir heutzutage über ein Produkt nachdenken und damit halt dann auch über eine digitale Version, dann machen wir uns sehr intensive Gedanken darüber, wie diese digitale Version noch mit Bonusinhalten ausgestaltet wird. So haben wir für die meisten unserer aktuellen Veröffentlichungen, aber auch für Produktionen, die aus dem Katalogbereich kommen, immer wieder digitale Bonusinhalte, teilweise für spezielle Businesspartner, teilweise aber auch für alle zur Verfügung, wie digitale Booklets, Bonus-Editionen, also völlig unentdeckte neue Stücke, die es dann halt nur digital gibt, spezielle Versionen etc. pp. Und nur so kann man, glaube ich, auch einen Anreiz schaffen. Und als der deutsche Grammophon-Shop damals an den Start gegangen ist, ist man halt nochmal sehr tief in den Katalog eingestiegen, weil deutsche Grammophon war ja von vornherein schon seit dem Start der digitalen CD-Welt am Start und hat ihre Kataloge ausgewertet. Aber da ist man nochmal eingestiegen und hat diesen Katalog durchforstet und hat nochmal 100 neue Titel erstmalig digital verfügbar gemacht. Und genau die wurden dann auch extrem nachgefragt. Und ich glaube, so muss man halt Mehrwerte schaffen, um die Leute langsam ins digitale Zeitalter überzuführen. Weil wenn man das aus, und jetzt nochmal auf Ihren Punkt, diesen Surround Sound auf diese ganze Thematik anspricht. Ich glaube, was wir nicht erreichen werden in Kürze ist, dass wir den Classic Freak, so bezeichne ich ihn mal, der halt die 50.000 Euro Anlage zu Hause stehen hat und am liebsten eigentlich noch Vinylplatten hört, dass wir den kurzfristig überzeugen können.
Aber ich denke, es geht nicht nur um diese Freaks. Gerade im Klassikbereich sind die Leute halt schon ein bisschen anspruchsvoller. Und von daher sehe ich da auch das größte Problem. Wenn ich keine entsprechende Qualität ins Netz stellen kann, ohne dass ich damit für Minuten oder Stunden alles lahmlege, wenn ich es mir runterlade, ist es natürlich ein Problem. Denn auch wenn ich jetzt nicht zu den Hi-Fi-Freaks gehöre, möchte ich natürlich klassische Musik nicht wie aus einer Blechbüchse hören.
Lassen Sie mich mal kurz dazu sagen, ich möchte kurz sagen, Sie wissen, dass ich als Tonmeister tätig bin und ich bin manchmal entsetzt und kriege, es läuft mir der Schauder den Rücken runter, wenn ich direkt vergleiche MP3-Fassungen und WAV-Fassungen, also die unkomprimierte Fassung. Ich möchte nochmal, es wird gerne immer wieder gesagt, diese MP3-Geschichte ist so fürchterlich schlecht. Sie ist nicht fürchterlich schlecht. Es gibt natürlich einen deutlichen Unterschied, der hörbar ist, abhängig von der Musik. Also zum Beispiel das, was wir gerade gehört haben, Laute und Gesang, ist ein besonders sensibles Beispiel für Komprimierung von Sound. Da wird man es hören. Aber zum Beispiel andersrum gesagt, den Trailer, den wir für das Label Audite eben gehört haben, das ist ein wirklich so oder so schon stark komprimiertes, über das analoge Band, auf dem es aufgenommen ist, stark komprimiertes Stück Musik. Da wird kein Mensch einen Unterschied zwischen MP3 und WAV hören. Abgesehen davon, dass es in der Zukunft, es dauert nicht mehr lange, schon iTunes hat jetzt mit dem iTunes Plus Format eine höhere Auflösung angeboten. Wir können uns nicht darauf zurückziehen, dass die Inhalte im Netz schlechter werden. Sie werden genauso gut werden in Kürze wie die CD-Inhalte.
Deswegen technisch. Ja, aber ich denke auch an der Höhe, wie ich es auflöse. Also was wird jetzt angeboten? Ich weiß nicht, 256 oder gibt es schon 312? Oder ich weiß nicht,
320er Shop ist der Deutsche Grammophon gestartet. Und wenn wir mal offen sind, dann müssen wir da auch drüber nachdenken, dass es ja eigentlich nur noch eine Frage der Zeit sein kann, bis wir völlig unkomprimierte Dateien über das Internet schicken werden. Weil es ist ja eigentlich nur eine Frage der Bandbreite. Genau. Und wenn man WAV-Dateien über das Internet runterladen kann, dann hat man eigentlich überhaupt gar keinen Qualitätsverlust mehr. Dann ist es genauso, als wenn man wirklich das Original halt auch sich runterlädt.
Ich möchte dennoch sagen, also ich bin ganz deiner Meinung, Stefan, natürlich, also auf die technisch-inhaltliche Schiene, also auf die technische Qualitätsschiene können wir uns nicht zurückrufen lassen und sagen, naja, machen wir ruhig weiter mit CD, weil auf Dauer wird das natürlich im Internet genauso gut sein. Dennoch glaube ich, auch aus persönlicher Anschauung, auf Dauer wird der Internetmarkt nicht den CD-Markt wegdrücken. Denn,
denke ich mir auch.
Ich glaube das nicht, denn ich sehe jetzt zum Beispiel 9,99 € bei iTunes für ein Album, ein Klassikalbum, was ich dann als wirklich klassikaffiner Hörer gerne auch auf CD habe. Das heißt, ich setze mich hin und brenne es noch, wenn ich nicht das Risiko eingehen möchte, dass nach 2 Jahren mein Laptop zufällig die Grätsche macht und dann die Daten nicht mehr da sind. Dann habe ich es auf CD gebrannt. Das sind schon mal 1,50 € noch dazu, abgesehen davon, dass ich Tätigkeit dafür habe aufwenden müssen. Ich habe das Booklet noch nicht, was ein ganz, ganz wichtiger Faktor, natürlich auch inhaltlicher Faktor ist. Das CD-Hören hat durchaus auch, also die Tiefe der Rezeption von Musik hat was damit zu tun, was einem gleichzeitig noch, was dem Hörer gleichzeitig noch als Text beigegeben wird. Also all das, ich glaube, ich bin mit Ihnen Ihrer Meinung, Herr Blümke, dass die Online-Darstellung nur ein kleiner Teil sein wird. Auch auf Dauer.
Aber nicht wegen technischer Gründe. Es fehlt auch die sinnliche Note. Und Musik hat immer auch was mit Sinnlichkeit zu tun.
Und man belohnt sich ja auch gerne mit so einer CD, nicht? Man freut sich doch, wenn man aus dem Geschäft kommt und so eine CD in Händen hat. Zum Beispiel, Entschuldigung, jetzt muss ich unterbrechen, zum Beispiel eine CD von Joel Frederiksen. O Felice Morire, aus der hören wir nämlich jetzt was. Es ist Zeit für Live-Musik. Joel Frederiksen singt Amor Catendi von Giulio Caccini.